Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Popcorner Beichtstuhls. Heute haben wir eine ganz spezielle Folge, denn wir haben, wie angekündigt, schon Gäste in unserem Podcast. Zwei an der Zahl. Und da fangen wir gleich mit der Vorstellung an, mit der kleinen Vorstellung. Die richtige Vorstellung übernehmen die Gäste dann selber. Als erstes hat man bei uns die Baiba Dekena. Habe ich das richtig ausgesprochen? Oh Gott. Hallo Baiba. Servus. Ja, genau.
Also hallo, ich heiße Baiba und ich arbeite in der Bäckerei Kulturbackstube und kuratiere eigentlich unser Kulturprogramm. Dazu bin ich auch Musikerin, Produzentin, Hobby-Comedian und was noch, Radiohostin ein bisschen.
Ordentlich.
Boah, das ist schon mehr als wir im Leben geleistet haben.
Die Baiba mag es nicht, wenn ihr langweilig ist.
Nein, schlafen mag ich auch nicht so gern.
Und den zweiten Gast habt ihr auch gerade gehört, das ist der Florian Koh-Blattstätter. Der ist auch mit uns heute in der Aufnahme und der stellt sich jetzt auch vor.
Hallo, ja, ich bin der Florian Koh-Blattstätter. Ich arbeite auch in der Bäckerei Kulturbackstube seit mittlerweile 12 Jahren und habe mich da vom Buchhalter über den Coworking Space Betreuer bis zum Kaffeeaufräumer hochgearbeitet. Bin jetzt so generell für alles Mögliche zuständig, ein bisschen Geschäftsführung, ein bisschen Weiterentwicklung, was halt alles anfällt in so einem großen Laden.
Habt ihr ein Archivar?
Ist das Bewerbung, Andy?
Ich werde immer so gemobbt bei uns im Podcast, deswegen werden wir uns jetzt mal bei der Bäckerei als Archivar anheuern. Und mit mir Chefmopper und Juniorchef, der Marco Markus Kopp.
Hallo, ich schaue, dass das technisch heute, weil wir sind ein bisschen... Es ist ein bisschen schwierig so mit einmal Remote plus wir beim Enti da haben, aber wir kriegen das schon hin, glaube ich.
Ja, wir nutzen alle technischen Errungenschaften, die die Menschheit bis ins Jahr 2024 geleistet hat. Internet, Audio, Video, alles wird zusammengeschalten zu der hervorragenden Aufnahme. Ja, wir sind heute zusammengekommen und werden über eine Institution reden, von der ich immer gesagt habe, sie ist eigentlich zu cool für Innsbruck. Innsbruck hat die Bäckerei eigentlich gar nicht verdient, so cool wie sie ist. Und bevor wir da aber anfangen mit dem, haben wir ja so ein traditionelles Vorgeplänkel immer. Und deswegen werden wir jetzt auch unsere Gäste einmal fragen, was sie denn so in letzter Zeit Popkulturelles konsumiert haben, wenn ihr da wollt. Könnt ihr mal ein bisschen was empfehlen, was in letzter Zeit so, was euch gut gefallen hat? Oder warnen für etwas, was euch nicht so gut gefallen hat? Wer mag denn da anfangen?
Also meinst du in die Bäckerei oder generell?
Na generell so, was du privat für dich so konsumiert hast in letzter Zeit, so popkulturell.
Ja, also das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil ich habe ja Covid gehabt, dann war ich noch ein bisschen krank vor meinem Geburtstag und dann habe ich natürlich heftige Netflix geschaut. Und wir haben jetzt so ein bisschen Culture Obsession mit meinen Freunden und schauen koreanische Science-Fiction-Serien auf Netflix, ja.
Ja, ziemlich abgefahren.
Und da bin ich eigentlich die größte Fan, weil ich mag sehr gerne also diese Ästhetik, was sie hat. Und die Sprache ist wunderschön, die Farben, die ganzen Beziehungen mit Charakters. Weil es ist natürlich koreanische Fernsehen und Cinema generell ist sehr, sehr anders von Westeuropa oder Hollywood. Und das ist immer irgendwie sehr schön anzuschauen. Und ja, finde ich eigentlich sehr geil, was da abgeht.
Und hast du da einen speziellen Tipp noch?
Doch, also auf Netflix kann man jetzt The Silent Sea anschauen. Das ist so eine Serie über Astronauten. Mehr wollte ich nicht erwähnen, weil natürlich ist das so ein Mystery, das muss auch so sagen, sein. Dann Sisyphus habe ich auch geschaut. Also ich habe wirklich Binge-Watching gehabt vor einer Woche. Also Sisyphus war sehr gut, The Silent Sea war sehr gut, Telekinese war sehr gut, dann Parasite The Grey war unglaublich schön gemacht. Also wirklich ein bisschen so wie Videospiel, weil natürlich viele von diesen Serien kommt auch von Mangas und schaut dann auch ästhetisch ziemlich cool aus.
Da können wir die Baiba dann einmal zu unserem Anime-Special einladen.
Yay!
Ach, genau, oder? Haben wir eins.
Wenn das einmal kommt.
Ach so, mal was nachholen, ja.
Ja, sehr gut. Das klingt super interessant. Ich bin leider, so anime-mäßig haben wir, glaube ich, beide nicht so viel geschaut in die letzten paar Jahre, gell?
Ja, wobei, ich habe in die letzten Wochen auf Netflix habe ich Ranma Half oder 1,5. Das ist ja eigentlich schon in die 90er, glaube ich, einmal gelaufen. Und das ist für Netflix nochmal neu gemacht worden mit halt neue Animation. Aber im Endeffekt dieselbe Story, wo der Ranma mit seinem Vater in China irgendwie so Kampfsport macht. Dabei in so einem Brunnen, oder so sind so kleine Teiche, die alle irgendwie so eine Geschichte haben mit, oder ist zum Beispiel das Mädchen einmal ertrunken in dem Teich. Und der Ranma fällt da rein und deswegen verwandelt er sich jedes Mal, wenn er mit Wasser in Berührung kommt, in der Mädchen. Und dem Vater ist das ähnlich passiert, aber der verwandelt sich in einen Panda. Und ja, in der Serie geht es darum, eigentlich wird voll viel gekämpft, aber auch so ein bisschen Beziehungsgeschichten, weil er, der Ranma dann, weil die Eltern das so wollen, verlobt wird mit jemandem, der so ein Dojo hat. Und ja, die verstehen sich am Anfang gar nicht. Und ich muss jetzt zurückerinnern, wie das in der alten Serie so ausgeht. Ja, es ist ganz viel Konflikte. Jeder irgendwie mag wen anderen. Und ganz viele wissen nicht irgendwie so, dass er die zweite Identität hat als Mädel. Ja, es ist... Ist ganz cool eigentlich.
Klingt nach klassischen Shakespeare-Stück eigentlich.
Weil es ist sicher da drin verarbeitet worden.
Mhm.
Ja, das schaue ich gerade.
Also diese Serien sind keine Animes. Das sind wirklich also Thriller-Serien. Sehr normal. Meine Liebe zum koreanischen Fernsehen hat schon mit 18 angefangen, weil in Südkorea natürlich, es ist ein riesiges Ding, also diese koreanische Dramaserien, also Liebesbeziehungsserien, die sehr, sehr anders von alles, was wir gesehen haben, sind. Und irgendwie, da ist da immer Spy-Geschichte oder irgendwas dazu oder genau, viel zum Kämpfen und von den Comics inspiriert, von den Mangas inspiriert. Und das habe ich crazy viel in meinen Jugend geschaut, weil mir gefällt auch natürlich, dass das in asiatischen Staaten, also alle diese sozialen Normen sind ja komplett anders, wie die Leute miteinander umgeht, wie die Beziehungen sich empfinden und so, weil die Leute sind ja sehr schüchtern und sehr eigen und deswegen finde ich das sehr interessant, alles anzuschauen.
Cool. Ja, das ist einmal das einzige Berührungspunkt, den ich mit koreanischen Serien gehabt habe, weil jetzt das, was eben alle geschaut haben, Squid Game. Und da bin ich dann aber auch dazu übergangen, dass ich koreanisch im Original mit Untertitel geschaut habe, weil die deutsche Synchro, die ist irgendwie nicht zum Aushalten. Also mir fällt das auf, bei asiatischen Serien ist die Synchronisation, finde ich, immer auffällig schlecht irgendwie. Ich weiß nicht, an was das liegt, weil die andere Sprachmelodie haben, so auffällig andere. Weiß ich nicht, ja. Und der Flo, was hat der so konsumiert in letzter Zeit, popkulturell?
Ja, gar nicht so viel. Also gestern auf der Zugfahrt von Bregenz nach Innsbruck das Ben Howard Album. Wie heißt es nochmal? Wie heißt es, Biber? I wish. Ich hab's gerade geschaut. I forget where we were. Genau, weil die Biber und die fahren nämlich morgen nach München aufs Ben Howard Konzert.
Oh.
Mhm. Freuen wir uns schon. Aber abgesehen davon bin ich im Moment eher auf dem Märchentrip. Ich habe nämlich eine Innsbrucker Märchenerzählerin kennengelernt, die Frau Wolle. Und
perfekter Name schon.
Und von der habe ich mittlerweile 3 Märchenbücher. Und ja, das macht sehr viel Spaß, die Märchen zu lesen. Sind lauter Märchen, die man bei uns sonst nicht so kennt und sind Märchen für Erwachsene.
Okay.
Also durchaus auch mit sexuellen Inhalten und mit natürlich Verbrechen und so weiter. Aber ja, das macht viel Spaß, die zu lesen. Kann ich empfehlen.
Sehr gut.
Ja, wobei man sagen muss, dass viele Märchen wahrscheinlich auch, so wie es jetzt gibt, gar nicht für Kinder sind.
Ja, man sagt ja immer quasi, Märchen sind alle gut und recht, bis sie von einem deutschen Autor kommen.
Ja.
Deutsche Märchen sind immer so sehr... Ich habe zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit dem, was der Walt Disney immer erzählt, wenn man das dann mit den Originalmärchen vergleicht, was da passiert, dann ist immer so ein bisschen, denkt man sich, wow, die originalen Märchen sind nicht so schön.
Wie hat der Carsten, der was am Daumen gelutscht hat? Ja, schneiden wir einfach mal die Daumen ab.
Gut, das sind Wilhelm Busch Sachen, das ist speziell grausam. Ja.
Oder die böse Schwiegermutter, das hat mir als Kind, da war's, das weiß ich noch, dass ich zum ersten Mal, dass ich mir gedacht habe, als Kind, weil man ist ja, als Kind hat man noch kurz so ein richtiges Gefühl für so geschriebene Sachen, dass man sie sich im Kopf vorstellen kann. Also mir kommt vor, zumindest ich habe mir da lang schwer getan, dass ich mir wirklich bei Gelesenem, dass ich mir das ein Bild machen kann. Vielleicht habe ich ja eine Störung gehabt als Kind, keine Ahnung. Auf alle Fälle war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, boah, das will ich gar nicht drüber nachdenken, ist, dass sich vom Schneewittchen die böse Schwiegermutter auf einer heißen Herdplatte zu Tode tanzen hat müssen. Und das hat mir als Kind traumatisiert, weil ich das gehört habe. Ich dachte, boah, das ist ja grausam, da kann man sich das gar nicht vorstellen.
Ja, yeah, die waren da nicht zimperlich.
Ich habe mir in letzter Zeit viele Trailer angeschaut von Filmen, die jetzt dann ins Kino kommen. Und da ist mir ein Trailer aufgefallen und der hat mir besonders gut gefallen. Der Flo hat den, glaube ich, auch schon gesehen, weil ich ihn in die Pen & Paper Gruppe gestellt habe. Und zwar wird am 25. Dezember, zumindest in den USA, ein neuer Vampirfilm erscheinen. Und zwar die Neuverfilmung von Nosferatu. Und dieses Mal macht der Robert Eggers oder Eggers, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht, mit Namen habe ich es ein bisschen. Das ist der Regisseur, der der Leuchtturm gemacht hat und der Northman. Der Leuchtturm habe ich sehr gut gefunden. Der Northman war so ein bisschen so haut drauf, Wikinger, Zwarer-Golf-Besitzer-Film, der hat mir nicht so getaugt. Aber auf Nosferatu freue ich mich jetzt schon voll, weil da spielen wieder einige Leute mit, die man von seinen Filmen schon kennt. Der Willem Dafoe spielt mit unter anderem und wer in Nosferatu spielt, nämlich der Bill Skarsgård, einer von den Skarsgård-Söhnen, der bei Es in Clown gespielt hat in den letzten paar Jahren. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich finde den Bill Skarsgård, den finde ich, der hat eine natürliche, sehr schöne Schauerlichkeit. Der ist natürlich gruselig. Das mag ich. Wenn der muss, der braucht kein Make-up, der braucht keine besondere Musik. Allein wie der schon, wenn der kann einen, der hat einen Blick, der kann dann mit reinschauen, dass es irgendwie kalt wird. Das
ja, mag ich. So wie der Willem Dafoe, oder?
Ja, der kann das auch, genau. Ja, stimmt. Gut, wir werden das Vorgeplänkel dieses Mal ein bisschen kürzer halten mit Nikolaus, wo wir über die Gamer 7 Tirol geredet haben. Weil der Gamer 7 hat ja 2 Folgen von uns spendiert gekriegt und ich jetzt derweil einmal nur eine. Und deswegen werden wir jetzt gleich anfangen. Und zwar reden wir über was in Innsbruck einmalig ist. Und zwar die Bäckerei, die Kulturbäckerei. Seit 2010 habt ihr es, glaube ich, offen offiziell. Seit 2009 aber passiert schon einiges kulturmäßig. Es hat ein Jahr Vorbereitung gegeben, wenn ich mich nicht täusche, oder? Aber ich werde jetzt da gar nicht viel drüber reden, ich werde jetzt euch gleich das Wort übertragen und vielleicht könnt ihr ja mal ein bisschen erklären, wie das denn mit der Bäckerei angefangen hat, wie das denn zustande gekommen ist.
Also Flo, da musst du vielleicht anfangen, weil du bist ein bisschen länger dabei als ich.
Also weder die Biber noch ich waren bei der Gründung dabei, aber ja, wir wissen natürlich ungefähr, wie das abgelaufen ist. Also das Gebäude war ungefähr 10 bis 15 Jahre lang ist es leer gestanden, bevor eben die Christina, die war auf der Suche nach einem Büro und ist dann von ihrem Papa darauf aufmerksam gemacht worden, so quasi, schau doch mal da in die alte Mölkbäckerei. Also die Christina ist aus der Mölk-Familie, der das Gebäude gehört. Und ja, dann ist sie da reingestolpert und hat sich gedacht, oh wow, okay, da muss man mehr machen als nur ein Büro. Und hat sich dann 2 Mitstreiter gesucht, den Klaus und den Christoph. Und gemeinsam haben sie angefangen, das irgendwie halt so notdürftig herzurichten. Und das wirklich ein lustiges Detail. Am Anfang haben sie gedacht, ja, wir machen einfach nur den einen Raum, wo jetzt das Café ist. Das war so die Idee. Und ja, dann war halt irgendwie, und sie haben sofort irgendwie angefangen, das auch zu öffnen. Also sie haben sofort Leute eingeladen, mitzuhelfen auf der Baustelle. Das war irgendwie von Anfang an so partizipativ gedacht. Und über das war da eigentlich schon was los, bevor das überhaupt offiziell aufgesperrt hat. Und über das war das halt auch, schon bevor es offiziell aufgesperrt hat, eigentlich Stadtgespräch. so halt in gewissen Kreisen. Und auch deswegen war es überhaupt finanziell möglich, das irgendwie herzurichten. Also die haben, sie haben einen Anfangskredit gekriegt, einen Privatkredit von 50.000 Euro. Und wenn man ein bisschen weiß, was bauen und umbauen und renovieren so kostet, ist eigentlich gar nichts. Also sie haben sich von einer Baufirma die Fassadenrenovierung anbieten lassen und das wären 100.000 Euro gewesen. Und dann haben sie gewusst, okay, wir müssen das einfach alles irgendwie selber machen, weil sonst geht es gar nicht. Und haben sich da einfach reingestürzt. Und eben durch das, dass so viele Leute mitgeholfen haben, war das schon eine Community-Geschichte, eben bevor es offiziell aufgesperrt hat. Und wo sie denn offiziell aufgesperrt haben, war das schon total bekannt. Und ich glaube, schon bei der Eröffnungsfeier ist das Ding aus allen Nähten geplatzt. Das ist so die Schöpfungsgeschichte der Bäckerei. Genau, lustige Story habe ich von der Christina gerade gehört. Bei der Eröffnungsfeier ist sie am Klo gestanden und hat allen Leuten gesagt, es darf nur jeder Dritte spülen, weil sie irgendwie mit der Wasserleitung noch Probleme gehabt haben.
Da werden die Toiletten nicht nach Geschlechter eingeteilt, sondern nach welches Geschäft man machen muss, groß und klein.
Ich glaube, groß hat man nicht dürfen.
Baiba, hast du da noch was zu ergänzen? Zur Geschichte?
Also ich hab einmal mit Christoph auch darüber geredet, wir haben bei Freirad ein Interview gehalten und ja, ich habe es natürlich sehr spannend und sehr interessant gefunden, zu checken, wie wichtig das für die Leute damals war, weil der Christoph hat wirklich gemeint, mit diesen 50.000 Euro, da kannst du ja gar nicht anfangen. Die Leute hat wirklich Fensters mitgebracht und geholfen, die Wände zu abreißen und so weiter. Und das deswegen eigentlich ist die Seele und Konzept von der Bäckerei, wie sie es momentan auch ist. Das ist ein zusammengestaltetes Raum, weil auch damals, das war irgendwie halbwegs mit Absicht und zweitmals war die einzige Möglichkeit eigentlich gar was da zu gestalten. Und das finde ich auch irgendwie sehr, so sehr romantische Geschichte irgendwie, oder? Und jetzt bin ich 10 Jahre dabei und natürlich in diesen 10 Jahren haben wir, wir sind sehr gewachsen und haben uns sehr geändert, aber diese so Red Thread, was da durchzieht, das ist natürlich sowieso gleich geblieben irgendwie. Ja.
Wie hast du denn deinen Weg in die Bäckerei gefunden? Beziehungsweise wie war denn dein Weg nach Innsbruck?
Also ich habe damals mein Studium in Literaturwissenschaft abgeschlossen in Lettland, habe noch nicht abgeschlossen, habe diese crazy Hotel-Bar-Job gehabt, wo ich die Nachtschicht immer gehabt habe. Und dann habe ich immer so gegoogelt in der Arbeit, Kulturarbeit Europa. Und dann habe ich die Bäckerei gegoogelt eigentlich. Und dann habe ich auf Google geschaut, Innsbruck, okay, passt, da gibt es so Bergen, die Bergen habe ich noch nicht gesehen. Schaut irgendwie voll fancy aus, die Bäckerei hat cool ausgeschaut und dann habe ich beworben, das war mit diesem Europäischen Solidaritätskorps-Projekt, also damals war der European Voluntary Service und dann bin ich gleich von Lettland nach Innsbruck gezogen und in den ersten Monaten habe ich immer gedacht, dass draußen Gewitter ist, weil ich war einfach nicht gewohnt, dass da diese Berge steht. Und also für mich persönlich, ich glaube, dass diese ganze Bäckereigeschichte, das fühlt sich schon ein bisschen so wie Schicksal an. Also, dass da sind so viele Sachen irgendwie auf einmal passiert in der Kette, dass es alles so möglich wäre. Und was das auch alles bei mir persönlich und auch professionell aufgelöst hat. Also das ist the greatest blessing in der Welt, was ich haben kann, sein könnte. Das ist sicher, ja.
Also bist du nicht wegen Innsbruck hierher gekommen und hast du die Bäckerei gefunden, sondern du bist wegen der Bäckerei hergekommen und hast du Innsbruck.
Genau. Nur wegen der Bäckerei. Weil ich wollte in Kultur arbeiten und dann habe ich das Konzept gesehen und in Lettland ist es so, dass momentan gibt es schon mehr und mehr solche Initiativen, aber damals, also ich war einfach ein junges Mädel aus Bauernhof, ohne kein Artists Family und Netzwerk und so weiter. Und in Lettland, es war sehr, sehr schwer, was anzufangen. Und deswegen habe ich gedacht, ja, dann suche ich ein bisschen weiter.
Ich kann mich noch sehr gut an deine Geschichten aus der Storytelling Night erinnern, über deine Studienzeit. die waren, also ich will nicht ins Detail gehen, aber die waren fantastisch unterhaltsam.
Also meine lettischen Geschichten über meine Jugend.
Ja, genau.
Ah, das stimmt, ja, bei der Storytelling Nights und dann die meisten Leute hat eh nicht geglaubt, dass es wirklich Wahrheit ist, dass es alles abgelaufen ist. Sagt, na, das war mein Leben, ja.
Über die Storytelling Night müssen wir dann eh noch reden und über die Comedy Night. Aber jetzt nur der Flo, wie ist denn der nach Innsbruck und zur Bäckerei gekommen?
Also ich habe in Innsbruck studiert und eigentlich während meinem ganzen Studium, ich glaube, das war sogar noch vor der Bäckerei. Und dann, als ich im Studium mit meinem Grundstudium fertig war, habe ich dann einen PhD angefangen. Und während dem PhD bin ich dann irgendwie in die Bäckerei gestolpert. Also ich war auf der Suche nach einem Arbeitsplatz und da hat das gerade so angefangen mit Coworking Space in der Bäckerei. Und da bin ich irgendwie reingeraten und habe eigentlich keine Ahnung gehabt, was das ist, die Bäckerei und was die da machen. Und habe das dann halt so ein bisschen mitgekriegt, was da so läuft und so weiter. Und das hat mich total angesprochen. Also ich war ziemlich unzufrieden mit meinem PhD, weil halt alles nur textbasiert, alles wissenschaftlich, alles total abgehoben. Und ich war eigentlich auf der Suche nach was mehr hands-on. Und dann haben die vom damaligen Bäckereiteam mich gefragt, ob ich ihn kenne, der ihre Buchhaltung machen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich doch gern. Und so hat es angefangen. Und es gibt da so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis für mich. Also wenn man, das muss man vielleicht wissen, wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann arbeitet man irgendwie so ein, zwei Jahre in irgendeiner so einer Veröffentlichung. Die schickt man dann irgendwo hin und dann wartet man nochmal ein Jahr, bis man dann vielleicht irgendwann was zurückkriegt. Also so diese wie heißt es? Delayed Gratification. Da muss man ganz schön resilient sein. Und dann war ich eben in der Bäckerei und dann war 2 Jahre Bäckerei-Geburtstagsfeier und eben das Haus ist aus allen Nähten geplatzt. Hinten und vorne ist niemand mehr zusammengekommen und eben an der Bar war halt die Megaschlange. Und dann bin ich zum Christoph gegangen damals und habe gesagt, hey, soll man die zweite Bar aufmachen? Damit es irgendwie sich ein bisschen besser verteilt. Und er hat nur gesagt...
Also nicht in Innsbruck, sondern in der Bäckerei.
In der Bäckerei, genau. Und dann hat er gesagt, ja, mach, logisch. Und dann haben wir halt so 3 Bierbänke geschnappt und habe vor dem Getränkelager eine Bierbar aufgemacht und habe das dann halt da irgendwie ein paar Stunden lang gemacht. Und das war so... das absolute Gegenteil zu dem, wie ich das halt von der Uni gekannt habe. Und man denkt, wie geil, du hast irgendeine Idee und kannst es einfach sofort umsetzen. Also das war so, ja, ziemlich eine prägende Erfahrung eigentlich. Und das ist eigentlich nach wie vor so in der Bäckerei, wenn man irgendwie eine Idee, also vor allem halt für uns, die mir da arbeiten, wenn wir irgendwelche Ideen haben, dann sind die Hürden schon relativ niedrig, dass wir die dann umsetzen können.
Es gibt ja in der Bäckerei ein paar, ich sage jetzt einmal, Veranstaltungen, die immer wiederkehren, die schon Tradition geworden sind. Könnt ihr vielleicht einmal ein bisschen erzählen, was so die besten Veranstaltungen, die es so macht, die immer wiederkehren, die beliebtesten? Also jetzt als Beispiel einmal die Comedy Night zum Beispiel ist ja mittlerweile schon ein bisschen so ein Fixveranstaltungen wurden, die immer wieder in der Bäckerei stattfindet. Könnt ihr da mal erzählen, was es denn alles gibt in der Bäckerei, was man da alles erleben kann?
Ja, das ist ja auch irgendwie konzeptuelle Geschichte, weil also du hast jetzt 2 Menschen dabei bei deinem Interview und Flo ist eigentlich der Hauptmann von der Hausteam und ich mache das Kuratieren von Kulturprogramm und irgendwie natürlich es ist 2 sehr verschiedene Sachen, weil eine Bäckerei ist ein großes Haus mit Coworkings und Ateliers und so weiter, aber die konzeptuelle Idee eigentlich, die Leute zu Sprungbrett anzubieten zum neuen Ideen und Karrieremöglichkeiten und Kreativität, also das teilen wir alle in der Haus, alle in der Verein und deswegen damals, also vor 10 Jahren, bin ich nach Bäckerei gekommen und dann haben wir ziemlich Im zweiten Monat, wenn ich da war, im Oktober, war der Fonfest, also das war unser Geburtstagsfest, und dann habe ich die allererste Open Mic Session damals in der Bäckerei organisiert. Und irgendwie alle in der Stadt hat gesagt, ma, diese regelmäßige, einfache Formate, die funktioniert sicher nicht. So viele in Innsbruck hat schon probiert. Und mein Wunsch damals war einfach, also professionelle Umsetzung, Bühne Menschen anzubieten, aber auch natürlich diese warme und einladende Atmosphäre, wo jeder irgendwie einfach vorbeischauen kann und mitmachen kann ohne Judgment und ohne irgendwelches Gefühl, oh, ich bin nicht gut genug, aber trotzdem mit dieser Professionalität die Leute ein bisschen zu weiter pushen. Das war damals irgendwie mein Traum, und dann haben wir dann die Open Mic Sessions auch so umgesetzt, dass es doch vor jeder ist, aber muss man anmelden und es ist alles so cute ausschaut mit Pflanzen und so, aber trotz großer Bühne und Publikum sehr aufmerksam, sehr leise und ja, dann ist der Open Mic sehr, sehr schnell gewachsen, und dann haben wir uns in dem Team angefangen zu reden, okay, was für Veranstaltungen könnte dann die Leute interessieren und auch irgendwie in seiner Kreativität weiter pushen und auch dann dieses Gefühl geben, ich kann ja in der Bäckerei mitstalten, das ist auch mein Platz, und ein bisschen vielleicht diese Grenze zwischen Publikum und Artist ein bisschen zu brechen. Weil es ja immer ist, irgendwie, du gehst auf ein Konzert und dann ist der große Artist auf der Bühne und das Publikum steht einfach mit der Adoration, und wir wollten die Bäckerei so gestalten, dass eigentlich jeder kann der Artist sein. Heute bin ich in der Publikum, morgen bin ich auf der Bühne. Und dann so langsam hat das alles auch so gewachsen, also mit Poetry Slam war schon ganz von Anfang dabei, und dann mit der Open Mic Sessions, dann haben wir mit damals mit Adam Storytelling Nights angefangen, wo die Leute einfach Geschichte erzählen könnte und das ein bisschen auszuprobieren. Dann haben wir mit der Frau von Flo, mit Izzy, Singalong Sessions gemacht zum Beispiel. Und dann in der Covid-Zeiten, wenn ich so persönlich sehr, sehr schlechte Zeit gehabt habe, dann habe ich einfach gegoogelt und habe gedacht, ja, in Innsbruck fehlt ja Comedy-Szene eigentlich. Und dann habe ich gegoogelt, wie macht ein MC bei der Comedy Nights, und habe ein bisschen so YouTube-Tutorials und Videos geschaut und habe gedacht, boah, ist ja nicht so tragisch, muss einfach locker bleiben auf der Bühne. Und dann haben wir mit den Comedy Nights angefangen, und auch die Leute am Anfang hat gemeint, na, wir haben ja gar keine Comedians in der Stadt, wer will da auftreten, da kommt sicher niemand. Und ja, jetzt haben wir diese große Cluster von diese partizipativen Veranstaltungen, die immer sehr besucht, sehr gut besucht sind, und wir haben immer Artists, und ich glaube, damals mit Flo haben wir einmal gezählt, wie viele Bands und Solo-Artists eigentlich durch Open Mic gelaufen ist. Da ist dann viele, viele hundert Artists eigentlich, weil die Sessions und die Comedy Nights und die Open Mics, das machen wir einmal pro Monat. Jetzt haben wir viele Veranstaltungen, dann ist es manchmal einmal in zwei Monaten, aber doch regelmäßig, und dann natürlich in 10 Jahren, wenn in jeder Session, da gibt es 10 Comedians, die irgendwie die Bühne ausprobiert, viele natürlich kommen dann wieder zurück am Ende, nach 5 Jahren, das ist jetzt sehr viele Artists, die auf die Bäckerei-Bühne irgendwie mit seinen Witzen was ausprobiert hat. Du warst ja auch selber auf der Bühne, Daniel.
Ja, Andy, erzähl mal, wie war das für dich?
Hat dir gefallen?
Ich war 3-mal, glaube ich, habe ich mitgemacht. Ich weiß nicht, dass ich mich ja vorher mit dir beiber auch getroffen habe und ein bisschen über das geredet habe, über die Comedy Night und so. Und ich habe dann auch mitgemacht, und ich kann mich erinnern, ich wollte ja immer mal Stand-Up-Comedy machen, so Amateur Night. Und ich bin vor Jahren einmal nach Berlin gefahren, um da in einem Comedy-Club so Stand-Up-Comedy machen. Genau, weil ich mir gedacht habe, ich will irgendwo hin, wo mich keiner kennt. Und dann im Nachhinein habe ich mir gedacht, wie bescheuert ist das, wenn ich will, dass mich keiner kennt, dann kann ich in die Bäckerei gehen, da kennt mich auch niemand von den Leuten, die da kommen. Und ich bin dann hin, und vor mir hat jemand voll gebombt. Also der ist, es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Niemand hat gelacht und so. Und ich habe mir gedacht, na, jetzt muss ich da raus. Und ich war da ganz, ganz frisch mit meiner jetzigen Frau zusammen. Und haben wir gedacht, na, jetzt ist sie dabei und oh nein. Und jetzt
hat Beziehung sie am Ende.
Jetzt kommt es raus, ich bin gar nicht lustig. Und dann bin ich raus und dann haben wir den ersten Witz gemacht, wo ich mir einfach, ja, und dann haben die Leute schon gelacht und dann haben wir gesagt, wow, geil, jetzt lachen sie. Und dann hat es eigentlich eh ganz gut funktioniert. Und das war schon ein super Gefühl. Also, was du vorher gesagt hast, dass man halt auch Artist sein kann, das habt ihr echt gut gemacht, weil das funktioniert. Ich habe vorher bei den Storytelling Nights auch schon einmal mitgemacht und ihr habt das echt, ihr macht das echt super. Es hat man wirklich, es ist sehr zugänglich, sehr mit wenig Hürden, mit wenig Aufregung kann man das eben machen bei euch. Also mir gefällt das sehr gut. Also die Comedy Night, die Storytelling Night und auch speziell die Comedy Night, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, nach 2 Jahren Corona und dann Krieg in Europa habe ich dann sehr starke psychische Probleme gekriegt. Dann war mit Comedy einmal eine Zeit lang Schluss. Aber vielleicht wird das jetzt einmal wieder was.
Ja, weil du gesagt hast, so mit wenig Hürden, wie lange hast du dich trotzdem vorbereitet auf deinen Auftritt?
Ja, du musst ja nur 5 Minuten machen. Also du musst ja nur 5 bis 10 Minuten schreiben. Also nicht so lang eigentlich. Aber die Angst knapp vorher war natürlich dann schon, also ich habe schon den Puls dann so im Unterkiefer gemerkt dann vorher. Mhm. So nach oben gedruckt und gedacht, ah, vielleicht kriege ich jetzt ja nur einen Schlaganfall, dann muss ich nicht auf die Bühne. Dann, aber dann ist das Gott sei Dank halt gut gegangen. ja, Flo, jetzt erzähl du einmal über Veranstaltungen in der Bäckerei, wie du die erlebst. Zwinge da jetzt ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, da ist die Baiba echt die bessere Ansprechpartnerin. Ich habe manchmal das Gefühl, die Baiba und ich geben uns in der Bäckerei so die Klinke in die Hand. Ich komme 9 in der Früh und gehe so um 4, 5 wieder und dann läuft die Baiba ein. Und ist so die Königin der Nacht in der Bäckerei. Und ich muss auch wirklich zugeben, ich gehe sehr selten eigentlich auf Events in der Bäckerei.
Ah,
weil,
wirklich?
Ja, wirklich, weil ich bin da jeden Tag den ganzen Tag.
Okay, stimmt.
Und ja. Dann muss ich da nicht am Abend auch noch hingehen, wenn ich ehrlich bin. Also ich gehe schon hin und wieder, aber also eigentlich wirklich ziemlich selten.
Ja, weil ihr habt die ja in der Bäckerei noch kennengelernt.
Nee, das war eines der seltenen Male, wo ich da war.
Ich wollte nur sagen, weil wir wohnen ja auch mit Flo eigentlich nicht so weit weg von der Bäckerei. Und dann ist es so, okay, du bist da im Büro, dann gehst du mittags essen, dann am Abend beim Veranstaltung und dann denkst du, okay, mein ganzes Leben ist einfach 50 Quadratmeter Umgebung.
Ja. Yeah. Also letzthin hat um 7:15 in der Früh mein Handy geläutet und dann war da die Frau dran, die in der Bäckerei am Mittwoch in der Früh eine Yogastunde gibt und hat gesagt, da steht der Bierlieferant vor der Tür und der kommt nicht rein. Und dann musst du halt irgendwie um 7:15 aus dem Haus und dem Bierlieferant helfen. Also das ist so schon ein ziemliches Level of Commitment, das wir da für die Bäckerei haben. Und eben, das und gleichzeitig ist deswegen voll wichtig, auch genügend Abstand zu kriegen. Weil es hat in der Geschichte vom Bäckereiteam hat es wirklich einige Leute gegeben, die diese Grenze irgendwie zu wenig gezogen haben und die sind dann ausgebrannt. Und haben dann eigentlich gehen müssen, weil sie es nicht mehr backt haben. Also das ist generell in der Kulturszene ein großes Thema. Und ja, haben wir in der Bäckerei auch schon gehabt.
Okay. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie das Leben auf der Enterprise. Dass das alles, dass sehr, sehr viel Leben und sehr, sehr viel Arbeit auf sehr kleinem Platz passiert. So wie ihr es das beschreibt. Und alles halt so vibriert ein bisschen kondensiert ist auf so eher vom kleinen Platz eben. Wie würdet ihr denn...
Wir haben ein Holodeck.
Was?
Wir haben auch ein Holodeck.
Was haben wir?
wie würdet ihr denn als Mitarbeiter oder halt als in der Bäckerei Arbeitende, weil ich habe das vorher so gemein gesagt, die Bäckerei ist was, was Innsbruck eigentlich gar nicht verdient hat. Ich bin jetzt da natürlich jetzt kein Nestbeschmutzer, weil Innsbruck ist ja meine Heimatstadt und ich liebe die Stadt da und ich liebe sie unter anderem deswegen, weil es eben so Sachen wie die Bäckerei da gibt. Aber in den letzten Jahren ist ja Innsbruck gerade für junge Menschen, ich sage jetzt mal, immer Spur langweiliger geworden. Wie würdet ihr denn die Stadt Innsbruck als Platz für die Bäckerei beschreiben? Würdet ihr, ich meine, ihr habt jetzt keinen Vergleich, sagt ihr, woanders wäre das alles viel einfacher oder woanders wäre das viel schwerer? Oder was würdet ihr denn von der Stadt Innsbruck als Standort so ein bisschen mehr wünschen?
Das sind jetzt aber viele Fragen.
Ja, dann fangen wir mal damit an. Wie seht ihr generell den Standort Innsbruck für die Bäckerei? Wie empfindet ihr das?
Also, darf ich anfangen? Oder Flo, möchtest du was sagen?
Na, bitte.
Also, das stimmt schon. Also, ich glaube schon, dass Innsbruck braucht die Bäckerei. Und damals, wenn ich vor 10 Jahren da gezogen bin, dann das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich bleiben wollte, weil ich habe ein bisschen dieses Gefühl gehabt, da in Wien oder in Berlin, da gibt es so viel schon von allem irgendwie. Und in Innsbruck, da hat so viel gefehlt. Und dann habe ich diesen Ort entdeckt, wo eigentlich diese Möglichkeiten entstehen. Also wie Flo schon gesagt hat, eigentlich unsere Idee war machbar. Dann bist du einfach da und dann denkst, okay, jetzt machen wir Comedy Nights, jetzt schauen wir mit Speed Datings, jetzt machen wir Lick und Listen mit ethischen Pornofilmen. Und es ist ein bisschen so riesiges Spielground, weil in Innsbruck, also da gibt's schon mehrere Kulturinitiativen und auch natürlich größere Kulturzentren, die schon auch etabliert sind und so. Aber irgendwie jeder hat seinen Platz schon ein bisschen gefunden. Und das positive Aspekt von der Bäckerei war, dass die Bäckerei ist ein bisschen, sag mal so, wie Riga, also die Hauptstadt von Lettland, dass es niemals fertig ist. Und das sagt auch viele, wenn die Bäckerei oder Riga, unsere Hauptstadt, fertig ist, dann ist vorbei, dann sind wir tot. Und so sehe ich das auch mit der Bäckerei. Und deswegen, ich glaube schon, es ist wirklich ein einzigartiger Ort, auch also für Menschen in Innsbruck in diesem Sinne, dass da gibt's nicht so viele Kulturzentren, wirklich mit Räumlichkeiten, wirklich mit der Infrastruktur, wo schon alles besorgt ist, wo kannst du einfach mit deiner Idee reingekommen. Und es ist natürlich nicht versprochen, dass wir das umsetzen, aber was besprochen ist, dass wir hören das an. Und wenn da irgendwie von unserer Seite was ist, was wir tun können oder helfen können, oder wenn es eine gute Idee ist, dann das Potenzial, dass es sich weiterentwickelt und wir was zusammengestalten, ist schon ziemlich hoch. Und von diesem Charakter, ich finde, dass die Bäckerei schon ziemlich einzigartig vor Innsbruck. Und ich würde mich natürlich wünschen, dass da mehr Orte wie die Bäckerei wäre, weil die Nachfrage ist groß. Und mit der Bäckerei, also wir haben ja auch nur die Möglichkeiten, was wir haben. Das ist jetzt nicht genug vor der Anfrage. Und deswegen, also zur Kultur, stadtpolitisch, das muss man auch schon so ansehen, dass ich sehe zum Beispiel, dass in den letzten 10 Jahren hat die Bäckerei weiterentwickelt. Und das bedeutet, dass zum Beispiel die Sachen, die vor 10 Jahren in der Bäckerei passiert ist, manche von diesen Sachen hat keinen Platz mehr in der Bäckerei. Aber das bedeutet nicht, dass die Bäckerei ist jetzt die Böse, der irgendwie ausschließend ist oder sowas. Das bedeutet nur, dass da muss neue Initiativen reinkommen und neue Räume, die genau dann diese andere Punkt jetzt besetzen kann. Und das muss in Kulturpolitik in der Stadt auch so angesehen sein, dass wir brauchen Venues für 30 Leute, für 50 Leute, für 100 Leute, für 150 Leute. Also sehr verschiedene große mit sehr verschiedenen Veranstaltungen und das momentan ist leider nicht der Fall. Mhm. Das war's, bin fertig mit meiner Rede.
Ich glaube, Innsbruck ist aus einer gewissen Sicht für die Bäckerei ein guter Standort, weil es eben nicht so viel gibt. Das heißt, es gibt natürlich der Bäckerei relativ hohe Relevanz für Innsbruck und das kriegen wir schon auch mit. Also das hat die Stadtpolitik auch begriffen. Also da, das muss man echt sagen, da kriegen wir echt gute Wertschätzung und auch gute Unterstützung von der Stadtpolitik. Auf der anderen Seite könnte man genau sagen, die in Innsbruck ist für die Bäckerei nicht so ein guter Boden, weil es halt eben nur eine relativ kleine Szene gibt. Ebenso diese Subkulturszene ist relativ klein. Wenn es da ein größeres Ökosystem gäbe, dann würden sich vielleicht mehr Kooperationsmöglichkeiten ergeben, dann würde es mehr coole lokale Artists geben oder Initiativen oder so. Ist jetzt eine Hypothese. Also, ja. Ist gar nicht so leicht zu sagen, ob jetzt Innsbruck ein guter Standort ist oder nicht. Ich glaube eher schon.
Und jetzt mit Bartelmeer und wenn die Talstation weitergeht, also da gibt es schon Potenzial. Das muss man einfach, wie Flo schon erwähnt hat, also mit Bäckerei hat Gott sei Dank, ich muss nicht davor kämpfen, aber viele Leute hat wirklich davor gekämpft, dass wir Förderungen haben, dass wir wahrgenommen sind und so. Und das haben wir irgendwie durchgekämpft. Das kann ich aber vor anderen Lokalen nicht so wirklich sagen. Und da der Kampf ist noch irgendwie stark und ich hoffe, dass es am Ende irgendwie positiv dann ausgeht und das, dann haben wir genau mehr Orte, dass wir diese Netzwerk und diese Kooperation und einfach ja die Kulturpools von Innsbruck ein bisschen besser aufbauen könnten.
Das Thema ist jetzt zwar so ein bisschen ein alter Hut und schon vorbei, aber das ist jetzt ein bisschen eine Frage, die mich privat interessiert. Wie hättet ihr gesagt, dass sich hat sich die Bäckerei vor Corona und nach Corona stark verändert? Ist da ein großer Unterschied? Oder wie hat die Bäckerei die Corona-Zeit überstanden, die ja für die Kultur eine sehr schwierige Zeit war?
Mhm. Also die Bäckerei hat sich gefühlt immer stark verändert. Ja, wie die Beiber vorher schon gesagt hat, also wenn die Bäckerei aufhört, sich zu verändern, dann sperren wir wahrscheinlich zu. Also das gehört so krass zur Bäckerei dazu, diese ständige Veränderung. Für uns ist so die Herausforderung eher, das richtige Tempo von Veränderung zu finden. Corona war eine schwierige Zeit für uns, aus dem Grund, weil wir keine Events machen haben können. Und das ist schon so eigentlich die zentrale Daseinsberechtigung und auch der zentrale kreative Prozess in der Bäckerei. Und das ist dann plötzlich weggefallen. Und dann sind wir als Team dagestanden und haben uns dann eigentlich nur noch mit uns selber beschäftigt. Und das war echt nicht gesund für uns als Team. Also da ist dann zu ziemlichen internen Konflikten gekommen und so weiter. Und wobei, wir haben dann aufgrund dieser Konflikte unsere interne Struktur ziemlich radikal verändert. Und aus meiner Sicht läuft es jetzt deutlich besser wieder vor. Also die Bäckerei hat sich ausgehend von dieser Corona-Krise intern stark umorganisiert. Davor war alles ein großes Team, wo alle irgendwie überall mitreden haben können, was interne Entscheidungsprozesse echt teilweise sehr mühsam gemacht hat. Und jetzt haben wir eben zwei Teams, ein Events-Team, ein House-Team und ja, jeder kümmert sich um das, was ihn auch wirklich direkt betrifft. Und das hat uns wirklich gut getan. Und ja, was magst du noch was dazu sagen?
Nein, ich wollte nur sagen, dass ich kann nur zustimmen. Das hat uns wirklich, wirklich gut getan. Also also ich muss ehrlich sagen, dass diese sehr schlimmen Zeiten, also ich bin einer von den Menschen in dem Team, die schon zweimal Burnout gehabt hat. Das muss natürlich manchmal nicht nur einmal lernen, aber auch zweimal Hand in das Feuer zu tun und dann sagt, okay, da brennt ein bisschen. Aber ich glaube, ich bin auch so ein Mensch, der die wirklich schlimmen Zeiten dann auch schnell vergisst. Und jetzt zum Beispiel, Flo, wenn du erwähnst, hey, wir haben diese große Krise gehabt, das kann ich irgendwie erinnern, weil ich kann diesen Prozess zum Änderungsprozess erinnern. Also umstrukturieren, wie es war damals mit den Teams, die neuen Ausmachungen. Das war ein sehr langes Prozess, was uns sehr, sehr gut getan hat. Das war wirklich irgendwie, die Covid-Zeiten war wie fast wie eine romantische Beziehung, wenn du siehst, okay, jetzt sind wir ganze Zeit zusammen und eigentlich viele Sachen haben wir immer vermeiden und jetzt ist alles da und jetzt muss das wirklich anschauen oder trennen und wir haben uns natürlich beschlossen, das anzuschauen und dann auch danach irgendwie getrennt. Und ich finde es auch sehr, sehr große, gute Änderung, weil ich glaube, fast jeder in unser Kulturteam, weil Organismus wie die Bäckerei ist auch sehr schwer zu beschreiben, weil eigentlich das ist irgendwie unser Baby, unser Unternehmer. Aber ich glaube, jeder von uns hat persönlich so, so viel in dieses Haus und im Konzept und alles, was da abgeht, so viel investiert, dass es sehr, sehr schwer zu trennen ist, wer bin ich, was ist meine Persona, was ist jetzt mein Job und wie geht mir das alles irgendwie klar. Und deswegen, ich glaube, dass auch viele Leute in unser Team hat dann auch wirklich Vertrauensprobleme gehabt, weil dann irgendwie bist du in jede Entscheidung beteiligt, weil wir haben diese flache Hierarchie, wo alle Entscheidungen zusammen getroffen sind. Und dann ist manchmal sehr, sehr schwer loszulassen und sagen, eigentlich, das ist nicht mein Business. Also das macht Flo und ich vertraue dem Flo, dass er das gut macht. Und dann muss ich nicht jetzt fünfmal fragen, was da passiert ist und so. Und ich glaube, dass wir haben alle riesige Schwierigkeiten mit das jetzt gehabt. Und nach der Trennung, langsam, Schritt nach Schritt, ich glaube, wir haben das gelernt. Das Prozess ist ein riesiges, gesamtes Prozess. Und auch wenn das Prozess nicht so läuft, wenn wir das vorgestellt haben oder wir uns persönlich wünschen, auch irgendwelchen egoistischen oder nicht egoistischen Wünschen, dann es ist unser Prozess und ist gut so und muss einfach lassen, dass es alles so entwickelt, wie es sein soll.
Vielleicht zum Thema Veränderung noch. Also da war das letzte Jahr jetzt, also das 2024 Jahr, das war jetzt nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Also es sind ja jetzt zwei Stöcke auf das bestehende Gebäude drauf gebaut worden. Also wir haben jetzt eigentlich seit 10 Monaten Baustelle in der Bäckerei. Und
da kannst du dann mit Michi die Hand geben, der da gerade Baustelle haben.
Ja, ist nicht so ohne, in der Baustelle zu arbeiten. Aber was das für die Bäckerei heißt, ist eigentlich auch kaum abzuschätzen. Also das heißt jetzt unter anderem, dass mit jetzt ist die Bäckerei von einer Zwischennutzung, von einem temporären Projekt, von einem Experiment zu was Permanentem worden. Also durch das, dass jetzt die Eigentümer nochmal so krass in den Standort, in das Gebäude investiert haben, ist das jetzt eigentlich ja auf die nächsten 15, 20 Jahre gesichert, dass die Bäckerei da weiter bestehen wird. Und das war bisher nicht der Fall.
Ja, das, da kann ich mich auch noch dran erinnern, es habt ihr ja zeitlang ja gar nicht richtig gewusst, wie es weitergehen soll, oder?
Ja, es war irgendwie, also es ist immer, okay, nochmal von Anfang an. Die Bäckerei hat ursprünglich als Zwischennutzung angefangen und das Haus war auf 5 Jahre versprochen. Und dann hat man gesagt, passt, dann schaut man halt, was noch 5 Jahre ist. Und nach 5 Jahren hat es irgendwie niemand hat einen anderen Plan gehabt. Und es ist gut gelaufen, also hat man es einfach weiterlaufen lassen. Aber es war immer so, ist im Raum gestanden, ja, aber es kann schon sein, dass die alte Hütten irgendwann abgerissen wird und da Wohnungen hingebaut werden, weil es ja unglaubliche Lage. Und wenn man jetzt da Profit maximieren wollen würde, dann würden wir das machen. Und da muss man echt sagen, mega Hut ab vor den Eigentümern, dass die das nicht gemacht haben, sondern dass die jetzt sogar eben auf das bestehende Haus was draufgesetzt haben, das auch der Nutzung von der Bäckerei zugeführt wird. Also die Bäckerei hat jetzt einfach nochmal 500 Quadratmeter mehr.
Okay. Das ist ordentlich. Wie schaut es denn dann aus? Das Jahr 2024 ist jetzt ja bald vorbei. Wir haben jetzt Mitte November. Kennst oder wisst ihr schon oder kennst du schon was sagen, was ist denn fürs Jahr 2025 geplant? Gibt es irgendwas Neues, wo du schon was darüber sagen kannst? Kann ich da irgendwie einen Shadow Drop rauskitzeln? Oder wie sind denn die Pläne?
Flo?
Also für 2025 auf jeden Fall werden die neuen Stockwerke bezogen und ja, und belebt. Das ist natürlich eine Riesenveränderung. Es ist auch geplant, weniger Baustelle zu haben. Da freuen wir uns schon drauf. Und dann arbeiten wir jetzt auch an einer inhaltlichen, ziemlich großen Weiterentwicklung. Und zwar wird die Bäckerei zum ersten Mal in ihrer Geschichte eigentlich so gesellschaftspolitisch aktiv. Also wir befassen uns jetzt ziemlich intensiv und ziemlich langfristig mit dem Thema gesellschaftliche Transformation Richtung Nachhaltigkeit, entwickeln da Events, sind bei großen EU-Projekten dabei. Und das wird jetzt eigentlich ein ziemlich großer Schwerpunkt von der Bäckerei. Und das ist ja neu, zum ersten Mal eben in 12, 13 Jahren Bäckerei, dass wir so intensiv und so gezielt an gesellschaftlicher Veränderung arbeiten.
Das sind jetzt endlich mal gute News nach der Wahl in den USA. Es gibt so eine Leute, die was tun.
Ja, man muss das ja irgendwie ausbalancieren, oder?
Richtig. Man muss ja das irgendwie ausgleichen.
Weiber, gibt es irgendwie von der Eventseite? Was wird 2025?
Also, jetzt nicht wirklich riesige Veränderungen. Ich glaube, wir entwickeln uns einfach immer ein Stück weiter und ein Stück weiter auch mit Infrastruktur vor Veranstaltungen. Jetzt dieser Herbst zum Beispiel war sehr erfolgreich. Also ich habe das als Erfolg gefühlt mit Konzerten. Wir haben mehrere größere Konzerte gehabt, weil früher habe ich immer so ein bisschen Angst gehabt, okay, was, wenn das nicht so finanziell gut läuft. Die Bäckerei war immer irgendwie ein bisschen wackelig und jetzt sehen wir, okay, wir haben das Infrastruktur, wir haben diese Arbeit geleistet, das funktioniert und das ist auch dann wirklich schön zu sehen, auch mit größeren Agenturen zusammenzuarbeiten, größere Veranstaltungen, Konzerte auf Beine zu stellen und ja, dieser Herbst war irgendwie für mich ein so ein Merkmal, zu schauen, okay, das können wir irgendwie gut machen und es ist nett für jeder, für die Artists und für Publikum und deswegen freue ich mich schon auf nächstes Jahr, weil dann kommt da auch viele sehr coole Konzerte und dann natürlich wie immer Comedy-Veranstaltungen und alle partizipative Formate und ja, wir machen einfach weiter.
Sehr gut. Gut. Wir haben so ein bisschen Tradition, dass zur Verabschiedung jeder nochmal separat zu Wort kommt. Und das dürft ihr natürlich jetzt auch. Wir würden denke ich, jetzt noch ein bisschen Platz lassen. Was würdet ihr unsere Zuhörerinnen noch gerne mit auf den Weg geben? Was habt ihr noch zu sagen? Oder ansonsten auch einfach nur eine ganz normale Verabschiedung?
Ich hätte schon eine Frage gehabt, ob es irgendwie irgendein Event gäbe, wo ihr nicht dazu kommen seid. Oder so. Dann sagst du, oh, das würden wir gerne mal machen, aber es fehlt irgendwie an was. Gibt's da was?
Weiß ich nicht. Dass wir wollten eine Veranstaltung machen, aber irgendwie ist nicht dazu gekommen.
Aber wenn ich jetzt sage zum Beispiel, okay, jemand wünscht sich, jetzt keinen Namen, okay, es gibt die Bingo Night oder irgend sowas. Und dann würde zu euch kommen und sagt, ey, ich habe da eine Idee oder wie wird das ablaufen?
Ja, stimmt. Also stimmt, ja. Wir würden uns sehr über Drag-Shows und Drag-Veranstaltungen freuen, weil das haben wir einmal gemacht und das war unglaublich schön. Und ja, wenn jemand Bock hat, irgendwas auf Beine zu stellen, dann gerne anschreiben.
Ah ja, zu dem Thema. Jetzt am 23. November haben wir große Eröffnungsfeier von den zwei neuen Stockwerken zum Thema Mut und Veränderung. Und da haben wir tatsächlich einen queeren Pole Dancer als Main Act. Das geht so ein bisschen in die Drag-Richtung.
Nice und heiß.
Aber ich wollte nicht unterbrechen, macht gern eure Verabschiedung und die Message, die ihr gern weitergeben möchtet.
Ja, weiß ich nicht, kommt einfach vorbei, macht Sachen zusammen mit uns und kommt und hockt auch in unser Café und nutzt diesen schönen Raum da.
Das ist übrigens wirklich schön, ja, das stimmt. Das ist sehr gemütlich und hat das seinen eigenen Flair.
Und vielen ist es nicht bewusst, dass wir haben eigentlich wirklich von Montag bis Freitag, wir haben tagsüber da Selbstbedienung. Das bedeutet, jeder kann einfach Laptop mitnehmen und Kaffee trinken und hocken und arbeiten und einfach chillen.
Oder bei der Comedy Night mitmachen.
Oder bei der Comedy Night mitmachen,
genau. So wie der Andy.
Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Mitmachen, das ist bei uns zu Gast war's. Geht's in die Bäckerei, folgt der Bäckerei auf Facebook und Instagram, folgt der Biber auf Facebook und Instagram und horcht euch die Biber wo an, wo kann man die hören, bei Musik?
Auf Spotify, YouTube und dann natürlich auf Instagram muss man folgen, braucht Followers.
Genau, das werden wir alles bei uns auf der Seite verlinken. Beim Podcast werden wir das alles in die Shownotes packen. Ja, ansonsten folgt uns auch auf Instagram. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da oder eine Bewertung auf Spotify. Werdet vielleicht Patreon. Ansonsten ganz normal weiterhorchen, das ist eh am wichtigsten. Schreibt uns vielleicht einmal, wenn ihr Bock auf ein gewisses Thema hättet. Könnt ihr uns einmal eine Direktnachricht schreiben. Und ja, ich hoffe, es hat ganz viel Spaß gehabt. Mir hat es wirklich sau viel Spaß gemacht. Habt eine schöne Woche und bis nächsten Samstag dann wieder zwingend mit Michi.
Gibt es einen Michi noch? Ich bin mir nicht sicher. Er hat zwar geschrieben jetzt mal was.
Ich habe ihn am Samstag gesehen, ich bin mir aber nicht sicher, ob
es er ist im Lande wieder.
Es war entweder nur die Idee von Michi oder er selber, ich weiß es nicht genau.
Ja, weil du gesagt hast, dir direkt eine Nachricht schreiben, aber wenn man die direkt auf der Straße sieht, nicht ansprechen.
Oder? Bitte direkt auf der Straße nicht ansprechen, bitte einfach nur vorbeigehen, auch nicht anschauen. Ich habe sehr Anxiety, ich mag das eigentlich nicht so. Okay. Ich schaue immer sehr grantig, ich schaue, obwohl ich sehr freundlich bin, aus wie ein gealterter Hooligan. Also bitte sprecht es mir nicht an, schreibt es mir auch nicht selber direkt auf Instagram, sondern schreibt es uns auf die Popkultur-Beichtstuhl-Seite. Okay. Da freue ich mich nämlich sehr. Da habe ich nämlich meine Popkultur-Beichtstuhl-Persona und kann aus mir rausgehen.
Okay. Ja, danke an die Gäste nochmal, dass es da wart und bleibt cool.
Danke.
Ciao.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.